Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Wir sind ja hier draußen in einer Predigtreihe. Wir haben angefangen mit einer ersten Predigt, wo es so darum ging, dass wir uns einfach nicht selbst retten können. Da kann noch so viel Fortschritt sein, können wir noch so viel Technik entwickeln. Der Fortschritt und die Technik reicht nicht dafür, dass wir uns irgendwie retten können. Technik potenziert einfach das, was in uns drinsteckt. Dann hatten wir eine zweite Predigt, wo es darum ging, wo suchen wir eigentlich nach dem, was uns glücklich macht, nach dem, was uns befreit. Und da hieß es, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Trachtet nicht zuerst nach dem, was so euer Fokus zu sein scheint, so irgendwie Freiheit oder eben das Glück. Wenn wir das suchen und als Mitte haben, dann wird das daneben gehen, sondern trachtet zuerst nach Gott. Und wenn ihr Gott gefunden habt, wenn Gottes Reich das ist, was euch am wichtigsten ist, dann werdet ihr alles bekommen, was ihr braucht. Nicht immer alles, was ihr euch wünscht, aber alles, was ihr braucht. Und heute gibt es eine nächste Frage, die vielleicht noch mal etwas unbequemer ist. Die Frage, warum suchen wir eigentlich an einem falschen Ort? Warum klappt es nicht, auch wenn wir es eigentlich besser wissen? Warum kriegen wir so vieles nicht auf die Reihe? Ich glaube, ihr alle kennt gute Vorsätze. Ich weiß nicht, wie lange die bei euch halten. Also meine überleben selten den ersten Monat des Jahres. Gute Vorsätze verlaufen ziemlich oft irgendwie so im Sande. Ich glaube, wir kennen auch Beziehungen, in denen wir genau das machen, wovon wir eigentlich wissen, dass es nicht gut ist. Dass nicht das ist, was die Beziehung weiterbringt. Das, was wir uns vielleicht auch vorgenommen haben, nie zu tun. Und doch machen wir das in unseren Beziehungen und wir merken immer wieder, wie das ja, zu Verletzungen führt. Wir kennen so Momente, wo wir wissen, was eigentlich richtig wäre und trotzdem was anderes tun. Und die Bibel hat ein Wort für dieses Phänomen, ein Wort, das in unseren Ohren, glaube ich, ganz viele Assoziationen hervorruft. Sünde. Ein altes Wort, ein ziemlich beladenes Wort. Aber das, was wirklich hinter dem Wort steckt, ist, glaube ich, etwas, was erschreckend aktuell ist. Und wir wollen da heute ein bisschen genauer hinschauen und ich versuche, das ohne einen moralischen Zeigefinger zu machen, aber trotzdem ehrlich. Also erstmal zu diesem Begriff Sünde und ja, also Sünde klingt, glaube ich, für viele von uns erstmal nach Regelverstoß, nach irgendwie so einer schwarzen Liste, nach einer kirchlichen Moral. Oder nach so einem schlechten Gewissen, das man am liebsten verdrängt. Und Sünde klingt nach so einem Katalog von Dingen, die man bloß nicht tun darf. All das hat mit dem biblischen Begriff von Sünde relativ wenig zu tun. Aber dieses Bild hält sich total hartnäckig. In der Kirchengeschichte wurde dieses Bild oft benutzt, um Angst zu machen, um Kontrolle auszuüben. Und das funktioniert auch heute noch super. Das hat echt etwas zerstört, dass dieser Begriff von Sünde so entstanden ist. Viele hören Sünde und sie fühlen sofort so einen Druck oder Scham oder Ablehnung. Und es ist total verständlich. Aber das ist eigentlich gar nicht das biblische Bild. Und das soll heute der Kern der Predigt sein. Sünde ist eigentlich, dass sich das Leben um mich dreht und nicht mehr um Gott. Es geht nicht um eine Liste von Verboten, sondern es geht darum, dass Sünde eigentlich eine Fehlausrichtung ist. So wie ein Kompass, der nicht mehr nach Norden zeigt. Der funktioniert, der dreht sich, aber der zeigt halt irgendwo hin. Aber nicht zum eigentlichen Ziel. Also ich benutze heute relativ selten einen Kompass. Aber ich habe das häufiger, wenn ich aus der U-Bahn rauskomme und muss noch zu Fuß irgendwohin weitergehen. Und bei Google Maps, da gibt es so einen Pfeil, der zeigt in eine Richtung. Das soll die Richtung sein, in die man gerade guckt. Aber ganz oft stehe ich so und der Pfeil zeigt nach da. Irgendwie ist da die Ausrichtung verloren gegangen und ich laufe erstmal los in die falsche Richtung. Ich möchte einmal vorne anfangen. Die Ausgangslage ist die, dass da Menschen in einem Garten sind und sie vertrauen auf Gott und Scham kennen die überhaupt nicht. Und in diesem Garten gibt es eine Schlange. Und diese Schlange, die beginnt mit einer Frage, die Zweifel sät. Genesis 3, Vers 1. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Diese Frage, die verändert was. Die Frage stellt Gott in Frage, bevor überhaupt irgendetwas passiert ist. Das sind Menschen, die leben mit Gott und es geht ihnen super und alles ist toll. Und diese Frage kommt und sie sät Zweifel. Und die Frau, mit der die Schlange spricht, die antwortet erstmal richtig. Sie sagt, nee, nur dieser eine Baum, der ist tabu. Alle anderen sind okay, von allem dürfen wir essen. Nur einen Baum gibt es. Und die Schlange kontert mit dem entscheidenden Satz, also, ihr werdet aber ganz bestimmt nicht sterben. Ihr werdet wie Gott sein und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und das ist der Kern dieser Versuchung. Es geht überhaupt nicht um diese Frucht, was da ist. Es ist vollkommen egal. Es geht um diesen Wunsch, selber zu sein wie Gott. Selber zu bestimmen, was gut und was böse ist. Nicht mehr auf Gott zu vertrauen, sondern selber zu entscheiden. Und die Frau isst und sie gibt diese Frucht dem Mann. Und dann heißt es, da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Die Schlange hat versprochen, ihr werdet was erkennen. Und die Erkenntnis kommt. Aber sie bringt nicht irgendwie eine Größe. Sie bringt nicht irgendwie, dass sie auf einmal super toll sind, diese Menschen. Das Ergebnis ist Scham. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Und jetzt Vers 8, als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott der Herr im Garten umher. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Die erste Bewegung, nachdem da dieser Zweifel reingekommen ist, nachdem da etwas gebrochen ist, nachdem da eine Beziehung Schaden genommen hat, ist weglaufen, verstecken. Es ist überhaupt keine Strafe ausgesprochen. Die erste Reaktion ist, ich muss mich verstecken. Ich muss weg. Und Gott ruft, wo bist du? Nicht, weil er es nicht weiß, sondern weil der Mensch sich gerade selbst verloren hat. Das, was er sein könnte, ist er jetzt nicht mehr. Diese Frage, wo bist du? Das ist eine Einladung von Gott, zurückzukommen. Das ist nicht wie die Polizei, die so ein Fahndungsplakat aushängt und sagt, wir wollen dich jetzt finden, um dich festzunehmen. Nein, es ist eine Einladung, zurückzukommen. Und der Mensch sagt, ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Wo kommt diese Angst her? Der Mensch hat keinen strafenden Gott erlebt. Der Mensch hat nicht irgendwelche bösen Geschichten über Gott gehört. Aber er hat das Gefühl, ich bin nackt, ich muss mich vor Gott verstecken. Und Gott fragt nach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Und dann fängt so ein Muster an, das wir bis heute kennen. Der Mann sagt, also die Frau, ne? Die Frau, die du mir gegeben hast, Die hat mir davon gegeben und ich habe gegessen. Und dann fragt Gott die Frau, was hast du getan? Und die Frau sagt, die Schlange, die war es. Die Schlange, die hat mich dazu verführt und ich habe gegessen. Der Mann schiebt die Schuld auf die Frau und auf Gott. Du hast mir die ja gegeben. Und die Frau schiebt die Schuld auf die Schlange. Aber niemand bleibt bei sich. Niemand bleibt bei sich selbst. Alle schieben es weg und sagen, nee, die waren das. Das ist die erste Bewegung von Sünde, dass wir weglaufen, dass wir uns verstecken, dass wir die Schuld abschieben wollen. Und ich glaube, wir kennen dieses Muster. Wir kennen dieses Muster, dass etwas schief läuft und der erste Reflex ist nicht die Ehrlichkeit, sondern Ausreden. Sie hat angefangen. Ich konnte gar nicht anders. Oder dass wir Sachen kleinreden. Ach, das war doch nur... Und es geht hier nicht primär um ein moralisches Versagen, sondern es geht darum, dass hier sich eine Mitte verschoben hat. Dass ich mich selbst schützen will, statt mich der Wahrheit zu stellen. Und ich möchte damit in das Zweite Testament, in das Neue Testament springen, in den Römerbrief. Und da beschreibt Paulus eine Bewegung, die sich eigentlich seit dieser Geschichte in Genesis 3 durchzieht. Und das Problem ist nicht, dass wir etwas nicht wüssten. Er beschreibt in Römer 1, denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden, und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Ausrede. Sie kennen Gott. Trotzdem ließen sie ihm nicht die Ehre und den Dank zuteil werden, die Gott zustehen. Es gibt keine Ausrede, sie haben es nicht besser gewusst. Sondern das Ganze ist eine bewusste Verschiebung. Und die Konsequenz steht auch in Römer 1, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes gaben sie preis. An seine Stelle setzen sie Standbilder von vergänglichen Menschen oder von Vögeln oder Vierbeinern oder Kriechtieren. Und dann heißt es, die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Sie verehrten die Schöpfung und beteten sie statt des Schöpfers an. Da verschiebt sich Anbetung. Da verschiebt sich etwas von dem, was eigentlich zu Gott gehört, zu etwas, was wir selber herstellen und kontrollieren können. Etwas, was in unserem Machtbereich liegt. Also, wenn wir da nochmal auf die erste Predigt schauen, dieser Turmbau, wo Menschen sich Sicherheit und Kontrolle und Größe bauen wollen, genauso ist es bei uns. Wir ersetzen Vertrauen in Gott durch Vertrauen in das, was wir selbst kontrollieren können. Technik, Status, Optimierung, Leistung. Also ich glaube, heute haben die wenigsten irgendwie sich zu Hause so ein Standbild aus Stein gebaut, was sie anbeten. Bei uns sind das eher unsere Karriere oder Beziehungen, in denen wir sind, das eigene Image, der eigene Körper, die eigene Meinung. Letztendlich kann alles zu diesem Standbild werden, was zur Mitte bei uns wird, anstatt Gott in der Mitte sein zu lassen. Paulus zieht dann eine radikale Bilanz und er zitiert hier aus den Psalmen. In Römer 3, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist einsichtig, keiner fragt nach Gott. Alle sind sie von ihm abgefallen, allesamt sind sie verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Das ist echt ein radikales Fazit, eine radikale Diagnose, keine Ausnahme. Es sind nicht irgendwie die besonders Schlechten. Das ist eine Aussage, die Paulus über uns alle trifft. Und es wird dann persönlich in Römer 7, das ist ein Satz, der auch schon in der ersten Predigt angeklungen ist, ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Also Paulus redet hier auch nicht über andere, er redet hier über sich. Er beschreibt nicht irgendwelche bösen Menschen, sondern das ist eine total ehrliche Innenschau bei sich selbst und bei den Menschen. bei dem Menschen, der wirklich gut sein will, aber es eben nicht schafft aus eigener Kraft. Und er präzisiert dann noch, der Wille zum Guten ist bei mir zwar vorhanden, ich will wirklich das Gute tun, aber ich habe nicht die Fähigkeit, es zu tun. Das Problem ist also nicht die Einsicht. Das Problem ist die Kraft. Und er sagt, es ist die Sünde, die in mir wohnt. Und dieses Gesetz der Sünde macht ihn zum Gefangenen. Die Bibel diagnostiziert hier also tiefer, als wir das, glaube ich, oft selbst tun würden. Wir reden gerne von Fehlern oder von Schwächen, die wir haben, oder dass wir Dinge irgendwie noch besser machen müssen, dass wir etwas optimieren müssen. Aber eigentlich, sagt die Bibel, dieses Problem, das sitzt überhaupt nicht an der Oberfläche. Das ist überhaupt nicht irgendwie so was Äußerliches. Es sitzt da, wo wir uns ausrichten. Es sitzt in unserem Inneren, in der Ausrichtung von uns als Menschen. Und ich glaube, das ist unbequem. Das ist eine unbequeme Botschaft. Aber ich finde, es ist gleichzeitig total befreiend, weil wir uns nicht mehr einreden müssten, dass wir doch ein bisschen mehr Disziplin haben müssten. Dass wir uns mehr anstrengen müssen, um es besser hinzukriegen. Ein bisschen mehr Disziplin, das reicht nicht. Das ist nicht das, worum es geht. Und am Ende seiner Selbstanalyse bei Paulus steht dann auch nicht erstmal ein Lösungsvorschlag oder irgendeine Technik, die man anwenden kann. Kein streng dich mehr an, sondern er schreit auf: Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Kann mich denn niemand davon befreien? Ist irgendwie wie so in Ohnmacht fallen. Da ist nichts, was helfen kann. Und er stellt diese Frage: Kann mich denn niemand davon befreien? Und diese Frage, die ist so wichtig. Kann mich denn niemand davon befreien? Weil sie, ja, wirklich das, die zentrale Frage ist. Wir werden da gleich wieder ansetzen, aber erstmal steht sie für einen Moment so im Raum. Kann mich denn niemand davon befreien? Ich möchte noch mal ganz kurz auf letzte Woche zurückblicken. Da hatten wir so die Frage, was können die Dinge sein, nach denen wir uns sehnen, nach denen wir uns orientieren, denen wir hinterherjagen, die aber dann ins Zentrum rücken, wo sie gar nicht hingehören. Das kann die Freiheit werden, die dann zu einem Egoismus wird, weil meine Freiheit über allem stehen soll. Das kann die Sicherheit sein, die zu einer Verunsicherung führt, weil die Sicherheit das Wichtigste ist und wir alles unter Kontrolle haben müssen und dadurch jede Freiheit auch verlieren. Das kann die Liebe sein, die wir so stark auf eine Person fixieren, dass sie zu so einem Besitzdenken wird. Oder der Erfolg, der für uns das Zentrum ist, und wenn wir mal einen Misserfolg haben, dann stürzt alles zusammen und unsere Identität hängt am Erfolg. Aber Freiheit, Sicherheit, Liebe und Erfolg, das sind ja keine schlechten Dinge. Das sind gute Sachen, die aber kippen, wenn sie zur Mitte werden. Wenn sie da sind, wo eigentlich Gott sein sollte. Das sind diese äußerlichen Dinge. Aber die eigentliche Frage stellt er ja hier: Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Kann mich denn niemand davon befreien? Und er sagt: Doch, doch. Und dafür sei Gott Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er beantwortet diese Frage. Er beantwortet diese Frage direkt. Er sagt, dieser Kompass, diese Ausrichtung, die kalibriert sich nicht von selbst. Dieser Kompass, der in die falsche Richtung zeigt, der wird nicht durch Schütteln irgendwie auf einmal auf wundersame Weise wieder richtig. Der orientiert sich dadurch nicht neu. Anders als es beim Handy ist. Da muss man ein bisschen bewegen und dann findet das wieder die Richtung. Beim Kompass funktioniert das nicht. Dieser Kompass, er braucht einen äußeren Fixpunkt. Er braucht etwas, was fest dasteht. Etwas, was nicht schwankt, an dem er neu ausgerichtet werden kann. im Römerbrief, tatsächlich etwas früher als hier, wo er diese Frage stellt, Römerbrief Kapitel 3, da sagt Paulus, aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Er sagt, das Gesetz ist nicht mehr das, was im Zentrum steht, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Das ist das, woran wir uns orientieren sollen. Und er sagt, alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Versöhnung. Versöhnung ist der Begriff, der diese ganze Bewegung zusammenfasst. Für den Kompass bedeutet das diese Neuausrichtung, die heißt nicht mehr zu versuchen, das Richtige zu tun und sich mehr anzustrengen. Neuausrichtung heißt, es gibt einen neuen Fixpunkt. Es gibt einen Fixpunkt, zu dem man wieder zurückkehren kann. Und Christus soll dieser Fixpunkt sein. Christus als die Mitte, an der sich alles andere dann wieder neu ausrichten kann. Und nicht ich selbst als Fixpunkt, der ständig hin und her schwankt. Und das ist dieser große Unterschied zwischen der Selbstoptimierung, die wir oft versuchen zu leben und die uns so vorgelebt wird, die uns Social Media auch ganz stark vorschlägt und suggeriert. Das ist der Unterschied zwischen dieser Selbstoptimierung und Erlösung. Selbstoptimierung ist etwas, was versucht, unser Verhalten zu verändern. Aber das, was die Bibel Erlösung nennt, das verändert die Mitte. Das verändert das, worauf wir ausgerichtet sind. Und wenn dieser Kompass neu ausgerichtet ist, dann heißt das nicht, dass wir nicht immer wieder auch daneben liegen könnten. Aber das bedeutet, es gibt eben diesen Fixpunkt und zu dem können wir immer wieder zurückkehren. Und damit ist Vergebung oder Erlösung eben nicht das Ende dieser Geschichte und dann ist alles geklärt, sondern sie ist ein Ort, an dem wir uns neu ausrichten, an dem diese neue Ausrichtung geschieht, an dem diese neue Ausrichtung überhaupt erst wieder möglich wird. Und wenn ich dann jetzt wieder zurückgehe auf Genesis 3, auf diese Frage, die am Anfang steht von Gott, wo bist du? Diese Frage, die keine Anklage ist, sondern ein Suchen. Dann wird deutlich, dass Gott den Menschen eben nicht in seinem Versteck gelassen hat. Gott hat den Menschen nicht einfach dann da für sich sein lassen, sondern das ist eine Bewegung von Gott, der versucht oder der diesen Bruch nicht hinnehmen möchte. Von Gott, der einen Weg sucht zur endgültigen Versöhnung, der diesen Bruch wieder zusammenflicken will. Und diese Geschichte Gottes, die zieht sich von Genesis 3 bis quer durch die ganze Bibel. Sünde ist die Diagnose. Diese Fehlausrichtung unseres Kompasses. Aber sie steht nie alleine, sondern immer in dem Kontext, dass Gott antwortet und dass Gott sucht. Sünde ist also nicht irgendwie so ein Regelverstoß, sondern eigentlich ist Sünde dieser Kompass, der nicht mehr in die richtige Richtung zeigt, der nicht mehr nach Norden zeigt. Und wir können den nicht selbst kalibrieren, sondern wir brauchen etwas, was von außen kommt. Dass wir nicht selbst kalibrieren können, das sagt Paulus in Römer 7. Und dieser Fixpunkt, den nennt er in Römer 3. Diesen Fixpunkt, an dem wir uns neu ausrichten können. Die Diagnose ist also ernst. Da geht was gehörig in die falsche Richtung. Aber genau weil die Diagnose so groß ist, ist auch die Antwort so groß. Ist ja auch die Antwort so was Besonderes. Es geht nicht darum, sich selbst mehr zusammenzureißen. Es geht nicht darum, dass du irgendwas besser machst. Sondern es geht darum, dass wir uns neu ausrichten und orientieren an dem, der wirklich zuverlässig ist. Wir werden nächste Woche bei unserem letzten Gottesdienst hier draußen noch einen Schritt weitergehen. Wir werden nächste Woche uns nämlich fragen, ja, was ist denn, wenn ich mich irgendwie an Gott ausrichten will, aber Gott irgendwie so unverständlich ist und so anders ist, als ich das erwarte. Wie ist das denn, wenn Gott nicht in mein Bild passt? Was mache ich denn damit? Wie kann ich mich denn an jemandem oder etwas orientieren, was ich nicht verstehe? Wir werden in Hiob gucken, wir werden in Jesaja gucken, und die Frage wird im Raum stehen, was ist denn, wenn dieser Fixpunkt so viel größer ist, als wir uns das vorgestellt haben? Gott fragt uns, Gott fragt dich, wo bist du? Aber nicht anklagend, sondern aus einer Sehnsucht heraus, aus einer Sehnsucht, dass er sich wünscht, dass du diese Einladung von ihm annimmst. Dass du die Einladung annimmst, dich neu auf ihn auszurichten und dich daran zu orientieren. Und dazu bist du eingeladen, bei Gott zu sein. In seiner Nähe, mit vollem Vertrauen, ohne Scham und auch rauszukommen aus diesem Selbstoptimierungswahn, aus diesem ständigen Versuchen und Ringen und Kämpfen und Machen und dich einfach darauf einzulassen, dich an ihm zu orientieren und diesen Fixpunkt zu haben und auf dem Weg zu sein. Und der Weg wird mal rechts, mal links irgendwie ein bisschen abweichen. Aber mit dieser Orientierung läufst du in die richtige Richtung. Und die ist gut.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.